Die zweite Staffel von Quoted, der Medienpodcast, neigt sich ihrem Ende. Und wir haben seit der ersten Quoted-Episode in nunmehr 44 Folgen über so viele wichtige Themen gesprochen. Immer im Blick, wo Medien besonders wichtig sind für unser Zusammenleben in der deutschen Vielfaltsgesellschaft. Neben der Berichterstattung über den Krieg in Nahost gab es vor allem ein großes Thema, das Sie und uns besonders beschäftigt hat in den letzten 12 Monaten. Und das war die Frage nach dem medialen Umgang mit der AfD, der in Teilen gesichert rechtsextremen Partei, die jetzt bei der Europawahl, aber vor allen Dingen auch bei den Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern weiter auf Wahlerfolge hoffen kann. Und deren Politik sich in vielerlei Hinsicht aktiv gegen das friedliche Zusammenleben in unserer pluralen Gesellschaft richtet. Weil wir in den vergangenen Folgen so viele spannende Einsichten und Expertenanalysen hatten über den medialen Umgang mit Rechtsextremismus und insbesondere mit der AfD, ist diese Folge ein kleiner Rückblick auf zentrale und wichtige Statements unserer Gäste zu diesem Thema. Denn auch wenn es große Debatten in den Medien gab in den letzten Monaten, wird im deutschen Journalismus noch längst nicht alles konsequent umgesetzt, was die Medienstrategien der AfD aufdecken könnte, als auch die umfassenden Auswirkungen der Parteipolitik mitsamt aller Konsequenzen für die deutsche Gesellschaft und die Zukunft dieses Landes. Ich bin Nadia Sabura, Kommunikationswissenschaftlerin und gemeinsam mit dem SZ-Journalist Nils Minkmar Host von Quoted, der Medienpodcast, der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
Es ist ja kein neues und auch kein rein deutsches Phänomen, dass wir plötzlich diesen Aufstieg und diese Renaissance der Extremrechten sehen. Mhm. Die Extremrechte ist ja in Italien an der Regierung, in Frankreich ist sie die stärkste Oppositionspartei im Parlament und schickt sich auch an, die Präsidentin zu stellen bei den nächsten Wahlen. In England hat eigentlich die extreme Rechte die einst so reputierte Tory-Partei übernommen. Das heißt, wir haben eigentlich überall so eine Renaissance dieser politischen Formation.
Mir sind einige interessante Punkte für unseren Podcast aufgefallen, über die wir heute reden können. Unter anderem fällt mir da beispielsweise so dieses Narrativ, diese Geschichte von den sogenannten Protestwählern ein. Es geht oft in den Medien darum, dass die Menschen der Politik einen Denkzettel verpassen wollen. Aber diese Formen von Deutungen sind durchaus umstritten, wissenschaftlich umstritten. Und da werden wir heute anhand von Studien und anhand von Gesprächen mal tiefer hineinarbeiten und rausschauen, was hat es eigentlich mit dem Mythos der Protestwahl so auf sich. Und unser heutiger Gast ist Pia Lamberti, Sozialpsychologin und Geschäftsführerin von CEMAS.
Ja, das ist so ein bisschen nur täglich grüßtes Murmeltier, ne? Also immer dann, wenn die extreme Rechte erstarkt, hat man dieses Phänomen der vermeintlich besorgten Bürger oder verängstigten Bürger, die ja nicht anders können und nur aus Protest sich entweder dieser Gruppierung anschließen oder eben eine rechtsextreme Partei wählen würden. Wenn man sich aber das Ganze mal ein bisschen genauer anschaut, kommt man eben zu dem Schluss, dass das nicht der Fall ist, sondern dass wir eben eine ideologische Überlappung haben. Menschen, die die AfD wählen, stimmen deutlich stärker rechtsextremen Aussagen zu als der Rest der Bevölkerung. Der Verschwörungsglaube ist deutlich stärker ausgeprägt. Es gibt ja eine Verharmlosung der russischen Aggression gegen Ukraine. Also da kommt ganz, ganz viel zusammen. Und ich glaube, was man eben verstehen muss, wir haben ja nicht nur organisierte Rechtsextreme, die die AfD wählen, sondern eben diesen antidemokratischen Vorraum. Menschen, die glauben, wir leben entweder in einer Diktatur oder sich eine wünschen oder beides, geht ja auch zusammen. Menschen, die rassistischer eingestellt sind, antisemitischer, queerfeindlicher, die eben in der AfD eine ideologische Heimat finden. Und nun haben wir aber in Deutschland ein Problem, irgendwie das zu benennen und klar darüber zu sprechen, was da passiert. Und es werden immer Entschuldigungen gesucht. Das finde ich unglaublich problematisch. Wir stehen eben gerade vor einer erstarkten rechtsextremen Partei, die ja teilweise auch zumindest lokal Regierung oder ja politische Verantwortung gekommen ist. Da müssen wir eine klare Analyse haben, um überhaupt in die Problembewältigung zu kommen.
Stichwort Murmeltier. Wie bekommen wir denn das hin, dass es nicht mehr kommt? Also nicht jeden Morgen. Warum ist jetzt eigentlich dieser Mythos der Protestwahl immer noch regelmäßig vertreten? Ganz speziell eben auch in der medialen Berichterstattung, sprich in Analysen, in Kommentaren und in Leitartikeln.
Ich glaube, da kommen verschiedene Punkte zusammen. Zum einen hat das vielleicht, zumindest bei einigen, etwas mit einer fehlenden Abgrenzung gegenüber diesem Vorraum zu tun. Ich glaube, bei vielen ist das aber tatsächlich auch eine Form der Hilflosigkeit. Also mir fällt das immer wieder auch auf, wenn im medialen Diskurs über Emotionen gesprochen wird. Da geht es ganz häufig um Ängste, die Menschen hätten, vor Geflüchteten, vor einer angeblichen Überfremdung und so weiter. Ängste führen aber selten zur Aggression. Das ist eher sowas wie Wut und Verachtung. Darüber wird aber ganz, ganz wenig gesprochen, obwohl es Studien gibt, die genau das zeigen. Der Verschwörungsglaube hängt mit Wut zusammen. Und die erklärt wiederum, warum eben der Verschwörungsglaube auch zu Aggressionen und Abwertung führen kann. Mhm. Wut macht uns, glaube ich, aber hilfloser. Wir wissen nicht so richtig, wie geht man damit um. Wenn jemand Angst hat, dann rede ich dem gut zu. Wenn der wütend ist, was mache ich denn dann? Und genauso ist das, denke ich, auch mit AfD-Wählerinnen, die eine ideologische Passung haben. Da sitzt man dann da und weiß nicht so richtig weiter und versucht sich das so ein bisschen schön zu reden. Eben aus so einer gesellschaftspolitischen Überforderung heraus, die wir ja nicht nur in den Medien, sondern ja auch bei politischen Parteien gerade ganz häufig sehen.
Soll man mit der AfD reden? Wie soll man mit ihr reden? Welche Möglichkeiten hat sie noch? Verändert sich die Lage? Über dieses Themenfeld reden wir jetzt mit Johannes Hilje. Sein neuestes Buch trägt den Titel Das Wir, in Anführungsstrichen, das Wir der AfD, Kommunikation und kollektive Identität im Rechtspopulismus.
Also es gibt die Annahme bzw. die Haltung in manchen Redaktionen, die Bewertung der AfD könne man in gewisser Weise einfach so mehr oder weniger gleichberechtigt neben die Einschätzung und die Perspektive von anderen politischen Akteuren des demokratischen Spektrums stellen. Da wird's interessant und da muss man dann so ein bisschen, glaube ich, hinterfragen, kann sowas gleichberechtigt neben anderen Einordnungen stehen, was die AfD gesagt hat? Oder sagt, und ich würde sagen, nicht, weil die AfD für mich so etwas wie eine Propagandapartei ist. Also sie hat im Grunde ein Verhältnis zur demokratischen Öffentlichkeit, wie man das von keiner anderen Partei, zumindest von keiner anderen Partei aus dem Bundestag behaupten kann. Die AfD sprengt die Normen der demokratischen Öffentlichkeit, indem sie Lügen, Verschwörungsmythen, demokratiefeindliche Ideologie immer wieder systematisch kommuniziert und in dieser Öffentlichkeit verbreitet. Teilweise will sie das aber auch bewusst kaschieren, also verharmlost sich selbst. Und ich glaube, mit sozusagen erstmal dieser Einordnung, dass da ein Akteur ist, der nicht die demokratische Öffentlichkeit erstmal anerkennt, weil die AfD, das muss man auch noch dazu sagen, den Anspruch für die eigene Öffentlichkeitsarbeit erhebt, dass quasi die Parteikommunikation den Journalismus nicht ergänzen soll, sondern ersetzen soll. Von Weidel stammt auch diese Zielformulierung, dass die Menschen irgendwann AfD statt ARD gucken sollen. Also mit diesen Hintergründen, dass es eigentlich hier ein ganz anderes Verständnis von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Partei gibt und auch ein anderes Verhältnis überhaupt zur demokratischen Öffentlichkeit, kann man, glaube ich, diese Verlautbarung, Zitate der AfD nicht gleichberechtigt neben denen das stellen, was andere Akteure aus demokratischen Institutionen oder Parteien sagen.
Wie weit sind denn die Partei und auch ihr vorpolitisches Umfeld aktuell aus Ihrer Wahrnehmung bei dem Versuch, ein eigenes, in sich geschlossenes Informations- bzw. Desinformationsökosystem aufzubauen?
Ich glaube, die Partei ist sehr weit. Und ich würde auch behaupten, Stand heute ist diese digitale Gegenöffentlichkeit der AfD nicht nur eine Wagenburg für sie und ihre Anhängerschaft, sondern auch eine Lebensversicherung. Weil es tatsächlich so ist, dass die Stammwählerschaft der AfD, die hat ein sehr hohes Misstrauen in die etablierten Medien und die konsumieren auch diese alternativen Medien, und diesen Begriff muss man wirklich immer in Anführungszeichen benutzen, besonders stark. Also da hat man wirklich so eine Parallelwelt geschaffen, über die sich dann die Stammklientel informiert. Und diese Stammklientel bringt diese Partei, würde ich sagen, auf absehbare Zeit auch immer wieder mit komfortablen Ergebnissen in die Parlamente. Also auch wenn wir jetzt so ein bisschen Verluste sehen in den Umfragen, ob das jetzt nur durch die Massendemonstrationen kommt oder beispielsweise auch dadurch, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht jetzt in den Umfragen mit etabliert ist, das ist noch so eine andere Frage, glaube ich. Aber erstmal wird die AfD meines Erachtens auch in den nächsten Wochen nicht unter 15% fallen, weil da kommen wir dann wirklich in den Bereich der Stammwählerschaft, die sie über ihre eigenen Medienkanäle, aber auch eben diese Vorfeldmedien erreicht. Und dort, das ist wirklich das Wichtige, dort wird eben der Erzählung der AfD geglaubt. Also wenn Björn Höcke behauptet, dass das gab es ja kurz nach den ersten Demonstrationen, dass das ZDF Bilder manipuliert hätte von der Demonstration in Hamburg, dass da irgendwie noch Leute reinmontiert worden wären, so, dann werden die Konsumenten, die Rezipienten in dieser Gegenöffentlichkeit der AfD erstmal Björn Höcke glauben.
Es ist wieder so viel passiert. Am Sonntag fanden im thüringischen Nordhausen die Oberbürgermeisterwahlen statt. Und das ganze Land schaute panisch, ob ein AfD-Kandidat dort die Wahl gewinnt, wie wir überhaupt getrieben sind von einer wieder sehr anziehenden Anti-Migrationsdebatte oder Migrationspanik. Und immer wieder schaut man dabei, ob zu Recht oder zu Unrecht, das werden wir noch besprechen, in die neuen Bundesländer, nach Osten.
Ja, es gibt da so eine gängige Diagnose, nämlich dass Medien nicht wirklich einen ausgewogenen Job machen, wenn es darum geht, die bestehenden Unterschiede zwischen den östlichen und den westlichen Bundesländern entsprechend darzustellen. Viele Ostdeutsche fühlen sich von den Medien, die man ja auch immer differenzieren muss, nicht wirklich gesehen. Sie fühlen sich sehr schnell bevormundet und auch teils in die Ecke gestellt und in Stereotypen gezeichnet.
Unser Gast ist die Medienwissenschaftlerin Mandy Tröger, derzeit an der Uni Tübingen, kommt aus Ost-Berlin und hat sich in zahlreichen Kolumnen und Studien mit unserer heutigen Thematik auseinandergesetzt.
Geben Sie uns doch mal einen kleinen Einblick über die aktuelle Mediennutzung in Deutschland.
Also wenn man jetzt wirklich wieder vom Osten reden möchte, ist die in ostdeutschen Bundesländern anders als in westdeutschen Bundesländern. Das ist nochmal regional unterschiedlich, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel ansieht, überregionale Presse, also die Süddeutsche Zeitung oder der Spiegel, wird zum Beispiel im Osten kaum gelesen. Das hat vor allem auch inhaltliche Gründe. Also das kennen wir gut. Wir haben jetzt zum Beispiel beim Spiegel ganz berühmt, so ist er, der Ossi. Das kommt immer wieder gern als Beispiel, wenn es darum geht, wie quasi so Ostdeutsche in überregionalen deutschen Medien dargestellt werden.
Können wir uns noch mal erinnern, wie dieses Cover war? Das war so ein Hütchen in Schwarz-Rot-Gold.
Genau.
Ich meine, genau. Das war damals ein versuchter Humor, eine Humoreinlage. Ein bisschen selbstironisch, aber hat, glaube ich, nicht funktioniert, oder kann man das so sagen?
Hat nicht wirklich funktioniert. Man findet das halt, also das ist eine Zuspitzung. Und diese Zuspitzung findet man aber, wenn man sich jetzt auch wissenschaftlich damit auseinandersetzt mit dem Thema, immer in verschiedensten Zeitungen, in verschiedensten Berichterstattungen über verschiedene Teile Ostdeutschlands, in verschiedenen Variationen. Ja, also, aber worauf es letztlich hinausläuft, ist, dass für die Leserinnenschaft der Osten erklärbar gemacht wird. So, und das heißt, wenn ich jetzt ich komme aus dem Osten, dann muss ich mir den Spiegel nicht angucken, damit der Spiegel mir erklärt, wie ich ticke. So, so könnte man es quasi runterbrechen. Und man findet es halt aber, wie gesagt, eben auch in anderen Variationen. Ja? Also Sie hatten jetzt vorhin auch gesagt, dass es eben, da geht es ja nicht nur um Osten, sondern geht es auch vor allem um Stadt und Land. Also was wir zum Beispiel ganz häufig haben, ist inhaltlich so, wie jetzt zum Beispiel, also gerade wenn man in Berlin lebt, ja, wie zum Beispiel Brandenburg entdeckt wird, so durch Berliner. Ja. Und dann kriegt man dann so den Eindruck über Brandenburg, aber grundsätzlich auch über den Osten, dass es da nichts gibt. So, also irgendwie in the middle of nichts. Ja? Und dann kommen da halt irgendwie Kreativgruppen und machen irgendwie, bauen sich dort ihre Büros, also die sie dann auf dem Land teilen und so. Und was aber nicht gesehen wird, sind die regionalen Strukturen, die es ja dort eben auch gibt. Aber die fallen halt eben auch aus den regionalen, aber eben auch aus den überregionalen Medien. Was jetzt überregional ist, kann man verstehen, aber es steht letztlich exemplarisch für Sozialstrukturen, die nicht gesehen werden und die eben aber auch in den Medien kaum erscheinen.
Das lohnt sich total festzuhalten. Also ich nehme mit, dass es so eine Art Pioniernarration gibt. Ne? Da kommen dann Leute aus Berlin, die dann wahrscheinlich wiederum aus zum Beispiel Schwaben kommen oder sonst woher und die dann eben das Gebiet erschließen, das Ostgebiet, das Unerschlossene. Das ist ja fast schon so eine Art Kolonialerzählung. Man erschließt das Gebiet. Allerdings gibt es tatsächlich einige sehr interessante Wendungen im deutschen Journalismus. Ganz positiv, dass mehr auf diese Initiativen vor Ort geschaut wird. Ganz konkretes Beispiel. Der SZ hat am 24.08. über die sogenannten mobilen Beratungsteams berichtet. Mhm. Das sind Teams, die gibt es in ganz Deutschland. Und haben eine besondere Bedeutung in den ostdeutschen Bundesländern. Die kommen bei Konflikten mit Rechtsextremisten und versuchen dort die Zivilgesellschaft zu stärken, zu wappnen und auch wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Also da gibt es tatsächlich auch eine Art Umdenken, das beobachtbar ist, dass Netzwerke vor Ort und die Zivilgesellschaft vor Ort jetzt doch medial wieder stärker ins Auge rückt.
Das kann ich bestätigen. Also ich denke, dass es immer mehr auch ein Bewusstsein dafür gibt, dass ganz viel, was im Osten passiert, nicht gesehen wird. Also, dass wir einfach nicht wissen, warum wählen die denn AfD? Ja, oder warum wird nach 33 Jahren scheinbar immer noch gemeckert oder so? Also, so eine Frage, das sind ja Fragen, die stehen letztlich ja auch für quasi eine Art, wir wissen so wenig über diesen Teil Deutschlands und eben auch über die Geschichte. Und also was ich jetzt vorhin ganz spannend fand, ist, wie Sie eben sagten, auch vor 33 Jahren, also man könnte sich jetzt den Osten sich angucken und sagen, aber das Saarland kommt ja auch nicht in den Medien vor. Nee, das stimmt richtig. Auch. Das stimmt. Und trotzdem sagten sie eben auch, mit dem Saarland wird aber eben nicht vor allem auch Rechtsextremismus und AfD verbunden. Und es ist halt eben auch die Erfahrung eines kompletten Systemumbruchs, der immer noch im Osten Deutschlands strukturell, sozial, kulturell nachwirkt. Also das darf man nicht unterschätzen. Die Wendezeiten und die Nachwendezeit sind ganz, ganz prägende Erfahrungen, die von allen Menschen, die das quasi durchgemacht haben, geteilt wird. Mhm. Und wenn man sich heutzutage die AfD ansieht, und da gebe ich Ihnen recht, die AfD, quasi die Führung, die Elite kommt aus dem Westen, baut im Osten Deutschlands aber ganz klar auch auf dieser Wendeerfahrung auf und nutzt die für sich politisch. Und das muss man verstehen, damit man eben auch sieht, wie anders die AfD in verschiedenen Regionen Ostdeutschlands agiert im Vergleich zum Beispiel jetzt zu Baden-Württemberg, wo sie ja auch groß und populär ist. Ja? Also mit 20%, das dürfen wir nicht runterspielen. So.
Ja, schon ganz lange.
Genau. Und aber eben auf welchen Erfahrungshorizonten die AfD aufbaut im Osten sind wirklich nochmal andere. Und das muss man verstehen und deshalb ist die Geschichte auch so wichtig.
Medienwissenschaftlerin Mandy Tröger, unser Gast in der Quoted-Folge 32 im September 2023. Zum Schluss noch eine Ankündigung. Quoted wird diese zweite Staffel mit einem kleinen Highlight abschließen, und zwar mit einer Sonderfolge von der Republika 2024. Sie finden uns am Mittwoch, dem 29.05. auf der europaweit größten Konferenz für die digitale Gesellschaft. Genauer um 17.30 Uhr auf Bühne 7. Und zwar im Gespräch mit der Migrations- und Integrationsforscherin Naika Furutan. Sie ist Direktorin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, kurz DEZIM. Auf der Republika-Bühne diskutieren wir gemeinsam unter dem Titel »Haben Medien eine Antwort auf den Rechtsruck in Europa?« Die Aufzeichnung dieser Veranstaltung erscheint dann im Anschluss hier bei Quoted, der Medienpodcast, als eigene Episode. Ich freue mich drauf. Thank you.